Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Folge von Dinge von Interesse. Wir haben uns hier versammelt, um über einen, ja doch, der beeindruckendsten Weihnachtsfilme aller Zeiten zu sprechen. Und um das zu tun, habe ich mir noch jemanden eingeladen, von dem ich weiß, dass er dieses Jahr ein sehr, sehr braver Podcaster gewesen ist. Hallo Kai.
Ein weihnachtliches Hallo, Gregor, und an alle dort draußen.
Ja, im Moment kann man dich ja täglich in deinem Weihnachtskalender hören. Man kann sagen, du bist also total in dem Weihnachtsthema drin, oder?
Ja, irgendwie schon, obwohl das emotional noch gar nicht so richtig passiert ist. Also da fehlt mir noch so richtig so, ich weiß nicht, also richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht. Wie geht das dir?
Gar nicht. Also machen wir uns nichts vor, dieses Jahr ist speziell, ist sehr speziell, und ich sehne mich sogar danach, Last Christmas mal zu hören. Nur um einfach irgendwie wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich habe festgestellt, dass ich durchaus ein bisschen Bock habe, mir Weihnachtsfilme im Moment anzusehen. Weißt du, weil das schon so eine Art, vielleicht Flucht ist oder so, keine Ahnung. So ein bisschen, wenn man so nach draußen guckt, das ist ja alles grau und düster, und dann haben wir ja immer noch dieses Thema mit der, du weißt ja noch, dieses Pandemie-Thema und so. Und wir sind jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme unmittelbar vom harten Lockdown. Und dann dachte ich mir, komm, da wird Zeit, die Zeit mit harten Weihnachtsfilmen irgendwie zu verbringen, um nicht ganz verrückt zu werden.
Ja, der Film passt auch irgendwie. Der ist ja auch so ein bisschen, wie soll man das beschreiben? Also der Film ist so ein bisschen dystopisch, würde ich mal sagen. Und der passt auch irgendwie so ein bisschen in die aktuelle Zeit.
Genau. Wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Film. Es geht um Die Geister, die ich rief. Oder wie er im Original heißt, Scrooge.
Scrooge, ja, genau. 1988 veröffentlicht und mit dem großartigen Bill Murray in der Hauptrolle. Das war übrigens seine erste Hauptrolle nach Ghostbusters.
Nach Ghostbusters 1 tatsächlich, ne? Ja, ich habe mich auch gewundert. Der hat so eine Lücke in seiner Karriere, in den Jahren unmittelbar vor dem Film. Der Film ist von 88, so die Jahre 85, 86, 87 war nicht so produktiv irgendwie, ne? Was so Filme anging, oder?
Ja, er lebte in Paris und hat auch ernsthaft darüber nachgedacht, die Schauspielerei ganz aufzugeben.
Ja, er war hier im kleinen Horrorladen war er noch zu sehen, und ansonsten ist nach Ghostbusters war alles so 84 und so. Ja, tatsächlich. Ja, Bill Murray ist, glaube ich, der ist Legende, der Mann irgendwie, oder? Aber auch, weil er so ein schwieriger Charakter auch ist, ne?
Ja, ist ein sehr schwieriger Charakter. Und auch bei der Produktion hier soll es irgendwie Probleme gegeben haben. Also da habe ich mir ein bisschen was rausgelesen. Und zwar soll es irgendwie Spannungen zwischen dem Regisseur Richard Donner gegeben haben und Bill Murray. Und ja, also offenbar soll dieser Regisseur ihn immer wieder aufgefordert haben, lauter zu reden oder Dinge lauter zu sagen. Und Bill Murray meinte später in einem Kommentar, er denkt, er sei taub gewesen.
Ja, das zieht sich bei ihm so durch. Er hat ja mal bei Groundhouse und täglich grüßt das Murmeltier, hat er sich ja auch mit Harold Ramis die Freundschaft quasi ganz lange beendet gehabt. Also die Zusammenarbeit an dem Film, weil die sich auch nicht richtig verstanden haben mehr während den Dreharbeiten. Da war es wohl auch so, dass das Studio eingegriffen hatte und den Film witziger haben wollte. Und das ursprüngliche Konzept war allerdings nicht ganz so witzig, sondern hatte durchaus mehr ernste Komponenten. Und das war auch das, was Murray bevorzugte. Und dann fand er das halt nicht gut, dass der gute Ramis da mitgegangen ist und den Film halt so zu so einer, in Anführungszeichen, einfach so einer einfachen Komödie gemacht hat. Und das führte unter anderem dazu, dass er Anweisungen von ihm nur noch über seine persönliche Assistentin entgegengenommen hat, die er extra eingestellt hat, die aber taub war.
Oh, okay.
Also ein Statement so, du musst dich, alles, was du mir sagst, sagst du mir bitte über meine Assistentin, und dann stellst du jemanden, weißt du, also das ist auch ein Statement.
Ja, ich weiß nicht, ob das auch einer der Mitgründe ist, warum es sehr lange kein Ghostbusters 3 gab.
Ja, natürlich. Diese ganzen Storys, seien wir mal ehrlich, so genial ich auch Bill Murray finde und so sehr ich seine Filme liebe, ich glaube privat, also was man über ihn so hört an einigen Storys, die er macht und durchgezogen hat, da hätte ich auch Probleme mit. Da hätte ich ganz, ganz große Probleme mit. Und auch sowas wie, dass er die Drehbücher, die Aykroyd geschrieben hat für den dritten Ghostbusters-Teil, dass er die geschreddert hat, zurückgeschickt, ohne sie gelesen zu haben. Weißt du,
ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Charakter, ja.
Ja, exzentrisch ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, aber dieser Film, es ist halt eine moderne Adaption, modern in Anführungszeichen, weil er ist ja jetzt auch schon 32 Jahre alt, aber eine auf modernere Zeiten angepasste Adaption der Griffin Christmas Carol, ne, der Weihnachtsgeschichte, ne, die klassische Weihnachtsgeschichte über Ebenezer Scrooge, der seinen Mitarbeiter nicht Weihnachten eher nach Hause gehen lässt und dann von den drei Geistern der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnachten besucht wird und da geläutert wird und dann am Ende dann sich zu einem besseren Menschen wird und auch Weihnachten dann vernünftig oder so begeht, wie man es begehen sollte.
Genau, also er ist so eine richtige Arschgeige am Anfang und soll dann natürlich am Ende zu einem besseren Menschen werden. Das ist so grob umrissen, ja.
Es ist auch eine schöne Geschichte und diese Idee mit diesen drei Geistern von der Gegenwart, also Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, das ist schon sehr, sehr cool. Ich finde ja, dass bei dem Film, also Richard Donner, du hast ihn ja schon erwähnt, hat Regie geführt, ne? Und das ist irgendwie so ein bisschen ein ungewöhnliches Werk für ihn, wenn man sich so sonst so seine Filmografie ansieht. Also ich verbinde ihn halt mit Das Omen, klar, und dem ersten Superman-Film und natürlich die Lethal-Weapon-Filme.
Ja klar, die Lethal-Weapon-Filme sind natürlich, ja, also im Vergleich dazu ist das hier ein ganz anderes Genre fast.
Ja, komplett, genau. Aber auch so, was er sonst gemacht hat. Das Omen war ja Horror, Superman halt so, also die Superhelden-Geschichte im Prinzip. Also da ist dieser Film, der sticht so ein bisschen aus seinen Regiearbeiten hervor, finde ich.
Ja, ich sehe auch noch die Goonies darin, aber das geht natürlich auch schon wieder in eine andere Richtung. Also der Mann scheint einfach sehr vielfältig zu sein.
Ja, 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 das stimmt schon. Das stimmt schon. Zu der Besetzung sticht mir sehr stark ins Auge der gute Bobcat Goldthwait noch, der ja den besagten Mitarbeiter, den man nicht freigibt, quasi spielt. Elliot Ludamick heißt er, glaube ich, in dem Film. Bobcat Goldthwait war in den 80er Jahren ja ist er berühmt geworden durch die Police Academy Filme 2 bis 4, meine ich.
Ja, genau.
Wo er Zed gespielt hat, den Anführer von dieser Rockerbande.
Ja, ja, da hat er auch da so einen total abgedrehten Charakter und gefühlt hat er hier genau denselben Charakter gespielt.
Er hat auf jeden Fall dieselbe Stimme.
Ja, auch, ja, auch. Ja.
Weil er hat halt auch so eine Stimme. Er hat ja auch in den 90ern hier Mr. Floppy gesprochen, in der auf Schlimmer und Ewig Fernsehserie. Die war ja irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, zumindest von den Machern von Eine schrecklich nette Familie, war das, von einem der Macher war das eine Serie, wo es diesen Hasen gab, der immer so, der nur mit dem Vater der Familie kommuniziert hat und so eine Art fiktiver Charakter und dann immer wieder zynische Kommentare gegeben hat über die Ereignisse in dieser Familie.
Ja, also ich dachte,
Alvin nicht ganz so ikonisch.
Ja, ich dachte kurzzeitig, der wird schon wieder von Santiago Ziesmer und da hätte ich langsam unter Verfolgungswahn gelitten.
Ja.
Er tritt in den letzten Filmen, die wir besprechen, immer irgendwo auf, aber hier war es ja Gott sei Dank nicht.
Ja. Ja, es war hier die Stimme, die er auch in dem Police Academy Film hat, diese extrem hohe, schrille Stimme,
ja, genau.
Die aber auch sehr gut passt, weil der gute Bobcat sich im Original halt auch ein bisschen ähnlich anhört. Das hat man echt sehr, sehr gut geschafft. Apropos Synchronstimme, in diesem Film hat Bill Murray mal eine andere Synchronstimme, als wir normalerweise von ihm kennen. Normalerweise ist es ja Arne Elsholz, der Bill Murray gesprochen hat oder spricht. Und in dem Film war es tatsächlich Manfred Lehmann, also Mr. Bruce Willis.
Ja, genau, das ist mir auch direkt aufgefallen. Aber das passt natürlich auch zu diesem Film ein bisschen besser, würde ich fast sagen.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich finde nämlich auch, dass diese Stimme, diese extrem harte, extrem männliche Stimme, einfach irgendwie, auch wenn sie ein bisschen fremd wirkt, weil es ja nicht die Stimme ist, die man mit Bill Murray in Verbindung hat, aber sie passt irgendwie sehr, sehr gut in diesen Film, oder?
Ja, so wenn ich mir Arne Elsholz jetzt vorstelle, das hätte dem Film, glaube ich, auch ein bisschen, ich weiß nicht, so wie sagt man es, also so ein vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln geholt, weil es einfach nicht ganz so bösartig geklungen hätte, was er manches so von sich gibt.
Ja, ja, richtig. Ja, und ansonsten ist der Film ja auch gespickt mit einer ganzen Reihe von bekannten Gaststars. Hier Robert Goulet ist in einem Cameo-Auftritt und natürlich, und das sehen wir auch gleich in der ersten Szene des Films, der großartige Lee Majors spielt sich selbst.
Ja, ja, genau, das ist auch eine grandiose Szene, ja.
Genau, weil wir sehen eine absolut Weihnachtsszene, nämlich wir sehen ein das Haus des Weihnachtsmanns, wo die Elfen die Geschenke verpacken und dann gibt es einen Angriff. Terroristen greifen greifen das Haus des Weihnachtsmannes an und es gibt nur einen Mann, der fälschlicherweise mit der 6 Milliarden Dollar Mann in der deutschen Synchro angekündigt wird. Lee Majors ist da und er war ein besonders braver Junge dieses Jahr. Und er rettet den Weihnachtsmann oder will den Weihnachtsmann vor diesen Terroristen retten. Der Film, dieser fiktive Film, von dem, der, was sich ja hier als, also ist eine Fake-Szene, rausstellt, heißt Die Nacht, als das Rentier starb.
Da musste ich sehr lachen erstmal, als ich das gesehen habe. Ja, man sieht ja auch schnell, dass das eigentlich nur so ein Art TV-Spot ist.
Ja, und wir können auch erwähnen, Danny Elfman hat den Score gemacht und ich finde, seht total viele Batman-Anlehnungen, gerade auch wenn wir hier diese Kamerafahrt über diese Weihnachtsstadt halt haben, ne, also der ganze Score, der ist einfach sehr, sehr episch, das passt halt zu dem Grundbild des Films halt.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, auch diese Werbespots, die kurz danach geschaltet werden, die alle so Weltuntergangsszenarien darstellen für Weihnachten.
Ja, richtig. Ja. Richtig, richtig. Es geht ja darum, dass der gute Bill Murray spielt ja einen Charakter, der heißt Francis Xavier Cross, meine Damen und Herren, Cross, der so ein, ja, er ist ein Medienmogul, er ist im Prinzip so einer, der, so ein Senderchef, könnte man sagen.
Ja, genau.
Und dann geht es darum, dass man an Weihnachten eine 40 Millionen Dollar teure Live-Produktion aufführen möchte und da sind natürlich auch schon mal die Mitarbeiter so ein bisschen traurig drüber, kann man sagen, weil sie müssen dann halt an Weihnachten arbeiten und anstatt abends die Zeit mit ihrer Familie, das Fest mit der Familie zu begehen, müssen sie abends halt eine aufwendige Fernsehshow produzieren und ihm geht es darum, sich dann in seiner Firma damit besser zu stellen, Quotenrekorder einzufahren und da geht er halt über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes und ihm ist im Prinzip auch alles egal, seine Kollegin, also seine Sekretärin oder seine Assistentin besser gesagt, die übrigens, kleine Star Trek Referenz, von Alfre Woodard gespielt wird, die kennen wir noch aus First Contact,
genau, aus der Vergangenheit, ja.
Genau.
Eine der ersten Rollen, glaube ich, sogar auch hier.
Ja, tatsächlich. Und die hat ja auch so einen ganz tragischen Background. Irgendwie, da ist der Mann gestorben und ihr Kind verarbeitet dieses Drama halt nicht und spricht seitdem nicht mehr. Ne, also, aber dem guten Francis ist das alles irgendwie egal. Er kriegt da eigentlich nichts mit. Er sieht nur sich, seine Karriereoptionen und halt die nächsten Höhepunkte, die er halt im Fernsehen erreichen kann halt. Das ist sein einziges Ziel an der ganzen Geschichte. Und er beschreibt das ja in diesem Meeting, wo er die Leute da zusammenfaltet, ja auch extrem mit, es gibt dann so einen Trailer halt von dieser Show und die ist halt so lala und so und mit Tanzen und so Weihnachtschichi. Und er findet das halt total schlecht, weil er meinte, ja, es kommt aber gut an bei den Leuten. Nein, das reicht nicht. Es geht nicht darum, dass das gut ankommt. Die Leute müssen Angst haben. Angst ist zu verpassen.
Ja.
Und dann macht er ja diesen Scrooge-Trailer, den er sich vorstellt, der ja wirklich so total, wie, was hast du vorhin gesagt, dystopisch.
Dystopisch, ist Atombomben, so ein Atompilz, ja, sieht man. Ja, und das finde ich am Ende so extrem, als dann dieser Anruf kommt, dass irgendeine alte Oma irgendwo verstorben ist, als sie sich diesen Spot angesehen hat und er feiert das auch noch.
Ja, ja, richtig, richtig. Ja, wir erleben ja auch, dass er dann halt hier Robert Mitchum ist auch ja eine Schauspiellegende, der spielt dann seinen Chef und so. Und aber man merkt auch, diese ganze Hierarchie in dieser Firma, in diesem Sender halt, also es ist schon eine Mediensatire an vielen Stellen halt. Und es wird schon, dieses ganze Quotenmodell wird schon sehr kritisiert, als der Chef von ihm ihn dann konfrontiert mit dieser Studie, dass Haustiere anfangen, Fernsehen zu gucken.
Ja, ja,
das,
genau.
Heißt, das Publikum, die Filme, wie geiler. Ja, sie müssen das jetzt so produzieren, dass das die Tiere sich angucken in ein paar Jahren. Die sitzen dann da vorm Fernseher und so.
Ja, das erinnert mich gerade an diese Szene auch mit dieser Maus, mit der man später irgendwie dieses Geweih antackern soll. Ja.
Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, wir erleben halt, wie hart er ist, ne? Dass er Leute rauswirft, seine Mitarbeiter einfach kein Problem damit hat, die an Weihnachten rauszuwerfen, die dürfen nicht eher gehen. Ne? Also er ist da so ein knallharter Assi-Boss im Prinzip halt, ne? Der nur nach vorne kommen will und dem eigentlich alle Menschen egal sind. Auch so das Verhältnis mit seinem Bruder, mit seiner Familie wird ja alles sehr, sehr distanziert halt gezeigt. Ne? Und was ihm halt wichtig ist, ist halt Anerkennung, Ruhm und Reichtum in dem Fall halt. So klassische Ebenezer Scrooge-Geschichte.
Ja, genau. Ist dir aufgefallen, dass Bill Murrays Brüder alle hier in dem Film mitwirken?
Aufgefallen nicht, ich habe es aber gelesen.
Ah, okay. Ja, den einen zumindest Rollen kannte ich sehr, denn es gibt ja noch den anderen Weihnachtsfilm, der etwa ein Jahr vorher, glaube ich, rausgekommen ist. Schöne Bescherung oder Hilfe, es weihnachtet sehr. Vielleicht erinnerst du dich mit dem guten Chevy Chase daran. Und
natürlich.
Dort am Ende ist ja auch dieser Firmenchef, der auch so, so ein Arsch ist. Und das ist einer der Brüder von Bill Murray, der tritt hier auch kurz in Erscheinung.
Ja, ich glaube auch so in Kleinstrollen,
ja, genau.
Gast und so, ne, sind da auch welche dabei. Ja, aber weißt du, was ich, er begegnet ja dann auch relativ schnell, so die Ankündigung der drei Geister macht ja im Prinzip sein ehemaliger Chef, der schon 7 Jahre tot ist, aber nach seiner Aussage erst aussieht, wie als wenn er 3 Jahre tot wäre.
Ja, also auch dieser schwarze Humor steckt da auch drin überall. Ja.
Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der Film ist ab 12 Jahren frei. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, als ich den zum ersten Mal von meinem Vater aus der Videothek mitgebracht bekommen habe, da war ich weiß nicht, wie alt ich war, ich würde jetzt mal sagen, also eher noch nicht 12. Ich weiß, dass ich den damals wirklich total verstörend fand. Ich fand den Film total hart für so eine, ich habe mit so einer Weihnachtskomödie mit dem Typen aus Ghostbusters gerechnet halt. Ne? Also einfach so ein lustiger Weihnachtsfilm. Und dann hat der Film ja total harte Szenen. Ne? So mit dem Boss, der das bereut, aber dann als so eine Art Zombie zurückkommt und das aber bereut, dass er im Leben die falschen Prioritäten gesetzt hat und wo dann auch so die Maus aus dem Hinterkopf so raus klingt, während er versucht, sich einen Whisky einzuschütteln und dann schießt er ja auf ihn, auch sogar mit einer Knarre.
Ja, genau.
Das Ganze.
Als der Whisky dann aus allen Löchern noch rausströmt.
Ja, aber also ich habe, weißt du noch, wie das bei dir war, als du den Film das erste Mal gesehen hast?
Den habe ich mit meiner Mutter damals, meine ich, auch an irgendeinem Weihnachten zusammengeguckt. Ich muss auch so 12, 13 gewesen sein. Aber da ich damals auch schon Highlander und solche Sachen gucken durfte, war ich da vielleicht schon ein bisschen abgehärteter. Also der hat mich jetzt nicht traumatisiert. Ich fand den hart, aber auch am Ende doch irgendwie wieder schön aufgelöst. Also
Ja, also heute finde ich das auch. Aber es sind so ein paar Szenen drin, wo ich mir sage, oh, es ist also, die sind schon sehr unangenehm hart. Also ich sag nur, wir haben am Ende so eine Szene, wo er quasi bei seiner eigenen Beerdigung ist, ne? Und wo dann seine Verwandten um seinen Sarg herumstehen und der Sarg wird dann ins Feuer gefahren und er versucht noch seinen eigenen Sarg, das ist so ein schönes Sinnbild vor seiner Läuterung halt, ne? Er versucht dann noch seinen eigenen Sarg festzuhalten, das schafft es aber nicht und dann sieht man, wie er drin im Sarg liegt und wie er versucht
aus diesem Feuer da rauszukommen.
Ja, und ja, die Füße brennen schon und das ist, als ich den jetzt nochmal gesehen habe in Vorbereitung hier drauf, habe ich mir gedacht, das war damals, weiß ich noch, die Szene, die mich jetzt nicht traumatisiert hat, aber die mich sehr verstört hat.
Ja, definitiv.
Weil ich die sehr krass fand.
Das ist also krass, heute aber noch ist die. Genau wie bei dem Zombie eben nochmals, wenn er ihn da aus dem Fenster raushält und dann tatsächlich auch fallen lässt und man diese Absturzszene sieht. Ja.
Ja, genau, aber das sind so Härten, die dieser Film durchaus hat, die ihn, finde ich, so als, wenn man ihn als Erwachsener guckt, die ihn irgendwie cool machen. Aber so als Kind kann ich mir schon vorstellen, dass der jetzt nicht so in der Liga ist wie, weiß ich nicht, Schöne Bescherung oder so.
Nein, auf gar keinen Fall. Also, das
wo ist, einfach alles eine Weihnachtsstory ist.
Das ist definitiv kein liebenswürdiger Film zu Beginn hier. Also der ist schon relativ hart, wenn man jetzt mit anderen Filmen wie eben Schöne Bescherung oder so vergleicht.
Ja, du hast eben auch gesagt, die Szene, wo sein verstorbener Boss ihn da aus dem Fenster hält und er kündigt ihm ja die Ankunft dieser drei Geister an und hält ihn dann ja aus dem Fenster, was ein sehr krasser Shot ist, ne, dass er ihn so durch die Scheibe drückt und dann hängt er dann in der Luft und da sagt er noch, ja, wenn du mich jetzt fallen lässt, dann werden alle denken, ich habe Selbstmord begangen. Und so, und das, ja, das ist total krass. Also, wie gesagt, ich fand das, da, also das rechtfertigt schon das 12er, die 12er Altersbeschränkung halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das unterstütze ich auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, das sind definitiv keine Kinderfilme. Also viel jünger sollte man auf gar keinen Fall sein, wenn man sich sowas hier anguckt.
Ja, es lebt aber natürlich auch sehr stark wirklich auch von der ganzen Performance von Bill.
Ja, ich sag dir, also ich habe dir, glaube ich, die Tage geschrieben, Bill Murray ist hier quasi so eine Glanzphase von ihm.
Ja, definitiv. Also da hat er noch Bock,
Ne? Ja, korrekt.
Oder vielleicht wieder Bock, weil er hat so ein paar Szenen in dem Film, wo er einfach nur so Gesichtsbewegungen macht, wo ich sage, das wirkt total improvisiert, als er diesen Scrooge-Trailer sieht, wo er dann so den Mund aufreißt und so, macht und so. Ne? Oder auch in dem Restaurant, wo er mit seinem Chef ist und er dann diese Vision hat, dass das, der Typ, der hinten das Essen flambiert, selber in Flammen steht.
Ja, ne? Schon ein bisschen und, Overacting, ja.
Ja, es hat so ein, es soll ja ihn wahnsinnig wirken lassen vor seinen Gegenüberparts, die halt diese Vision nicht sehen.
Ja, genau. Auch dieses Auge in dem Glas und so, solche Szenen. Ja,
aber das ist sowas, ich finde, bei Bill Murray hat man immer, man merkt irgendwie, ob er Bock drauf hatte, auf was er da gerade macht.
Ja, das merkt man eindeutig.
Fun Fact bei Ghostbusters 2 finde ich, dass man es nicht immer merkt, dass er Bock drauf hatte.
Ja, das ist richtig.
Und das war ein Jahr später. Also ich glaube wirklich, dass der ist so ein, wirklich so ein Typ auch, wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock halt, ne?
Ja, wir haben eben auch schon ein bisschen über die Darsteller gesprochen, aber da muss dir doch auch hier Karen Allen als Claire Phillips, die Freundin, aufgefallen sein, wer das ist, oder?
Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. Ne? Aber ganz ehrlich, Karen Allen ist doch auch, ich meine, woher kennen wir sie denn da am meisten? Ne? Also im Prinzip ist es doch, ich überlege gerade so richtig.
Ja, eigentlich nur aus Jäger des verlorenen Schatzes. Also das, ja. Damit verbinde ich sie direkt. Und da gibt es ja auch eine schöne Andeutung im Film, als in dieser, bei dem ersten Geist. Im
war sie dann auch dabei.
Also jetzt hier in dem Film, als die in dieser Vergangenheit sind mit dem ersten Geist. Und da treffen die sich ja an dieser Kneipe oder diesem Geschäft. Und da kriegt er ja diese Tür vor den Latz gehauen. Und da hat die gute Karen Allen eine Zeitung in der Hand, auf der Indiana Jones abgebildet ist.
Ja, stimmt. Sie war die Freundin von ihm oder wurde dann die Freundin im ersten Teil von Indy und war dann nochmal im vierten Teil, von dem wir behaupten, dass es ihn nicht gegeben hat.
Ich weiß nicht, von was
war
du redest.
Dabei. Ja. Ich weiß auch nicht, von was. Das ist halt eine klassische Trilogie. Ja,
genau.
Warum sagt mir das eigentlich immer jeder, wenn ich Teil 4 erwähne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Das ist so ein Selbstschutz. Aber also sein Chef hat ihm ja die Geister angekündigt und dann haben wir ja unterschiedliche Geister. Ne? Und auch der Geist, der Taxifahrergeist ist mein Liebling.
Ja, der ist schon cool. Aber ich muss sagen, die Geister an sich wirken ja gar nicht so enorm gruselig oder unheimlich.
Nee, gar nicht.
Im Gegenteil.
Der Taxifahrergeist ist total super, weil er ihn auch immer wieder verarscht und ihm halt wirklich ernsthaft einen Spiegel vorhält. Dieses, wo er durch die Tür geht und Bill hinterher ist und gegen die Tür knallt, ne, und er dann nochmal durch die Tür dann durchguckt, weil er ja ein Geist ist und er halt nicht, ne, und er haha, dann will er ihn noch schlagen, haut dann aber auch gegen die Tür. Das ist schon eine sehr schöne Situation.
Ja, sehr schön, ja.
Ja, und dann erleben wir ja auch so durch diese Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie es dazu kam halt, ne? Dass er viel, viel Zeit vom Fernseher verbracht hat, ne? Und daher kommt diese Liebe zu diesem Medium im Prinzip, zu Shows halt, ne? Und dass sein Vater, seine Familienverhältnisse nicht gerade die einfachsten gewesen sind.
Ja, der muss schon sehr traumatische Erlebnisse dort gehabt haben. Man, was bekommt er von seinem Vater geschenkt? Irgendwie ein Pfund Fleisch oder was war das?
Ja, genau. Und da musste ich tatsächlich auch lachen, wo dieser Geist der Vergangenheit, der Taxifahrergeist, sagte, ach, guck dir das erstmal an, dann wirst du sehen, wie sehr dich das mitnimmt. Und da sagte er sehr, ach, das hier, zeig mir, was du willst, das ist für mich, an mir perlt das alles ab. Und dann sagt er, ja, also auch Attila hat geheult wie ein Schlosshund, als er, seine Mutter dann das erste Mal gesehen hat. Ne? Also das ist wirklich, das ist total toll und genau das ist das ja mit diesem Fleisch, was du erzählt hast eben, ne? Mit dem, wo er dann rauskommt und weint und er sagt, na, hat es dich doch berührt, deine Eltern irgendwie wiederzusehen? Und er sagt, nein, weil ich da ein Stück Kobefleisch gesehen habe, was ich als Kind nicht zu schätzen wusste. Das kostet heute $40.
Ja, erst denkt man ja, okay, er hat es begriffen und dann kommt so ein Spruch hinterher und dann haut man sich gleich wieder an die Stirn, ja.
Er hat es ja so ein bisschen. Ich glaube, er hat da...
Kann auch so ein bisschen Ausrede gewesen sein, ja.
Ja, genau, da ist er ja schon so auch so in der Phase und so halt, ne. Dann ist man ja auch noch auf dieser Party und so. Und man sieht ja, wie er sich dann schon so als jüngerer Typ verhalten hat, wo er tolle Haare hat, ne. Diese abstehende, diese längere Frise, die er auf dieser Party hat, ist total großartig.
Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ja, ich fand auch hier die Rolle von John Houseman nett. Also das ist dieser Märchenonkel, der in diesem Sofa eigentlich den ganzen Film nur sitzt.
Stimmt.
Genau, und ja, da habe ich auch gelesen, der ist leider einen Monat, bevor der Film erst ausgestrahlt wurde, schon verstorben. Und ich habe mal reingeguckt, wo der noch mitgespielt hat. Und ich persönlich kenne ihn tatsächlich nur aus Die nackte Kanone, der ein Jahr vorher rauskam. Oder im selben Jahr sogar.
Ja, das sind aber zwei sehr gute Filme auf jeden Fall.
Ja, klar.
Ja, aber der ist ja in dieser Fernsehshow, die sie da produzieren, so der Erzählonkel halt, ne? Die
Weihnachtsgeschichte. Genau, der Märchenonkel, ja.
Der Märchenonkel, genau, ja. Wir haben ja dann auch in diesen Vergangenheitsszenen, sehen wir ja auch noch so die Liebe seines Lebens, mit der er dann in armen Verhältnissen irgendwie zusammenlebt und dann kriegt er von ihr zu Weihnachten, da musste ich auch ein bisschen lachen, das Kamasutra geschenkt.
Ja, genau.
Also wenn dir deine Freundin das Kamasutra schenkt. Ne? Ja, aber wir lernen auch, wie dass er dann als, es ging irgendwie alles mal, ne? Als er nicht viel Geld hatte und so, ne, da hatte er irgendwie doch auch ein Sozialleben und so, ne? Und als er dann so seine ersten Schritte in der Branche gemacht hat, als der Hund, ne, er spielt ja dann in dieser Kindershow diesen Hund, und dafür verlässt er ja seine Freundin im Prinzip.
Ja, total krasse Szene, ja, weil er das halt bevorzugt, ja, beziehungsweise sie verlässt ihn, ja.
Ja, genau, weil er keine Zeit mehr hat, ne, weil er sich nur noch darum kümmert und dann spielt er wirklich diesen Hund mit diesem riesen, absurd großen, also Hundekostüm und spielt halt in so einer Kindershow, das sind so seine ersten Schritte in der Fernsehshow, ne.
Ja,
singt ihr noch nach. Und das ist auch so theatralisch, weißt du, wenn sie dann weggeht und die Türen sich vor ihr langsam schließen und sie nur winkt und so, ne. Und das ist ja so die Liebe seines Lebens. Er hat nie wieder eine Frau irgendwie gefunden oder.
Ja, da scheint er aber so beidseitig irgendwie zu sein. Als die nach 15 Jahren, glaube ich, wurde uns gesagt, erstmalig wiederseht, sahen, wirkte das immer noch sehr vertraut und ja, also die scheinen beide irgendwie einander gut zu finden, immer noch.
Ja, klar, das siehst du ja auch, als sie sich bei jeder Szene, wo die sich halt wiedersehen, da funkt schon so ein bisschen. Die haben eine ganz gute Chemie beide miteinander.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Auch innerhalb des Films, also die beiden Darsteller, das wirkt auch so, dass die beiden sich doch gut verstehen. Also das wirkt jetzt nicht so irgendwie aufgesetzt.
Ich fand auch tatsächlich diese Kulisse, die sie da gebaut haben für dieses Fernsehstück, was sie an Heiligabend aufführen wollen, diese Scrooge-Neuinterpretierung, ne? Irgendwie diese Kulissen sahen auch irgendwie sehr cool aus.
Ja, es sah nett aus.
Was, ja, ne? Ja, so mit dem Fake-Schnee und dann diese alten, es hat schon so als Setting auch was, weißt du, so diese verwinkelten Straßen, dann alles so mit halt Schnee und also man fühlt so, hat so richtig so eine Weihnachtsstimmung, wenn die dann so ihren viktorianisches 19. Jahrhundert-Kostüm da rumlaufen und so. Und das hat schon was, ne? Weil wir landen ja immer wieder auch auf dem Set und lernen ja dann auch den Regisseur kennen von diesem Ding und alles und der gute Bill verfällt ja zwischen den einzelnen Rückblenden oder Ausblicken in sein Leben ja auch immer wieder genau in sein altes Muster halt zurück, ne? Dass er halt ja, mehr daran interessiert ist, dass das da ein Riesending wird halt. Ne? Und kriegt halt wirklich nicht mit, was bei so den Menschen in seinem Umfeld passiert.
Das interessiert ihn auch nicht so richtig.
Ja, aber der Film nimmt sich tatsächlich Zeit, das zu zeigen. Also dass der Bobcat Goldthwait ist ein gutes Beispiel. Der entlassen von ihm wird und dann verlässt ihn auch noch, na gut, das ist ein bisschen vielleicht übertrieben, und dann verlässt ihn auch noch seine Frau und nimmt das Kind mit und so. Und
ja, der hat ja auch nur Pech. Der wird ja als in jeder Szene nur als Pechvogel dargestellt. Dann kommt hier das Auto und natürlich trifft ihn die große Wasserwelle aus dem Kram, richtig. Und der Schnaps oder was, der fällt ihm dadurch auch noch auf den Boden. Also das ist ein großer Pechvogel einfach.
Ja, richtig. Ja, aber das geht dann darin so nach dem Motto, ja, was kannst du ertragen? Ne? Wie viel kann dir passieren? Das geht ja dann darin, im Ende des Films ja schon darin über, dass er sich eine Knarre besorgt und seinen Chef umbringen möchte.
Genau, der läuft amok. Den
er entlassen hat. Ja. Er läuft amok, ja, das ist auch so ein total hartes Thema, weil zwischendurch wird ja Bill im Prinzip durch die anderen Geister halt auch noch genau auch diese ganzen Sachen gezeigt, ne, was mit den Menschen ist, ne, was mit seiner Assistentin ist, mit ihrem Sohn, der nicht redet, und mit den ganzen Dramen, die sich da so abspielen, auch bei seinem Bruder und der Familie, aber was er halt überhaupt nicht interessiert und dass er, wie arschig er sich da auch zum Teil halt auch verhält.
Ja, ist schon extrem. Also so einen Chef möchte man nicht haben. Aber die gibt's. Ja, diese Vögel gibt's.
Ja, natürlich, klar. Da ist die Szene auch hier mit dem Obdachlosen, den er da irgendwie, der erfroren ist.
Oh, das ist eine krasse Szene. Also da haben mir alle Haare gestanden, als ich das gesehen habe.
Warum bist du nicht reingegangen? Dann hättest du eine gesunde Gesichtsfarbe.
Ja.
Und Alter, und wo er dann da selbst eingesperrt ist in diesem Keller und sagt, wie komme ich denn hier raus? Da ist eine Tür. Das ist doch eine Tür, oder? Und dann bricht er ja durch diese Tür durch beim zweiten Anlaufen, ne, und sagt, das muss eine Tür sein mit, ich zitiere ihn, weil es da am wenigsten nach Urin stinkt.
Ja,
okay. Aber das muss ich sagen, diesen Durchbruch, den er da hat, weil es gibt ja diese Übergänge aus diesen Traumsequenzen von den Geistern in die reale Welt halt, ne? Meistens ja so mit so einem Schockeffekt, ne? Und da ist dieser Übergang sehr, sehr schön, weil er er bricht durch diese Tür durch und landet auf dem Set quasi von seiner Produktion und er rutscht da so dieses Stück Straße runter und knallt an so ein Fass, was sich dann verselbstständigt hat und dann irgendwie eine Mitarbeiterin der Produktion noch überrollt.
Ja, zum vierten Mal. Die hat ja auch Pech. Also,
ja. Aber auch durch ihn ausgelöst. Aber ich muss sagen, man sieht bei dieser Szene, wenn er da runterrutscht, dass das wirklich Murray war und das sieht wirklich aus wie, alter Gott, hoffentlich verletzt er sich nicht.
Ja, genau.
Du siehst wirklich, dass der, das wirkt eher so wie, ja okay, das ist beim Drehen, dann haben sie halt doch die Aufnahme genommen und so. Aber der wirkte sehr unkontrolliert, als er da runterrutscht auf dem Fake-Schnee.
Ja, das stimmt, ja. Aber es sah gut aus. Ja. Also ich mochte diese Kulisse sehr gerne und na klar, die Frau haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die bekommt ja ständig irgendwas an Latz oder irgendwie Arm gebrochen und die sieht ja am Ende sehr ramponiert aus. Ja. Also so schöne Running Gags mit drin. Ja.
Ja, aber sie kriegt ja zumindest am Ende noch ein kleines Goodie. Ne? Ein kleines Goodie kriegt sie.
Ja, ja, genau.
Unter einem Nistelzweig. Ne?
Genau.
Nein, aber es ist ja auch, ihm begegnet ja auch zwischendurch auch, und es ist so viel Situationskomik drin, auch nochmal der Tod. Ne? Aber erst ist es ein Darsteller, der den Tod spielt. Ne, er macht ja diesen Fahrstuhl.
Das fand ich auch klasse, ja.
Und steht da dieses riesige Deadman-Kostüm.
Ja, fand ich auch super, ja. Ich war wie er da reagiert drauf, ja. Und vor allem, wie auch die Beteiligten, die drumherum stehen, das auffassen, so. Mhm. Geh weg, hier, du hast den erschrocken, weg da. Ja.
Ja, und wir können ja an der Stelle der Produktion ja auch sagen, es könnte ja wirklich sein, dass das der Tod ist, aber das ist er da noch nicht.
Nee.
Ne? Das ist wirklich dann, wenn man dann genauer hinsieht oder die Kamera hochgeht, siehst du halt, dass es so eine Billo-Maske ist. Aber ich finde es immer beeindruckend, wenn das so ein großes, so eine große Gestalt dann so dargestellt wird. Ich hoffe immer, dass das zwei kleine Leute sind, die aufeinander stehen. Weißt du?
Ja, wer weiß.
Ja, aber der später gibt es ja dann den echten Tod nochmal und der sieht dann nochmal richtig beeindruckend aus.
Ja, der hat irgendwie so eine Fernsehfresse, habe ich in meinen Notizen stehen. Also so einen kleinen Monitor. Aber viel cooler finde ich ja, was er unter seinem Mantel hat.
Ja, unter seinem Mantel hat er ja andere Geister, ne?
Ja, irgendwelche komischen Figuren und die sahen richtig cool aus. Also das war keine später Animation, das noch. Sind so Puppen, ja.
Ja, das ist eindeutig eine Puppen, eine Puppenszene. Man sieht ja das Gerippe im Prinzip und darunter dann so drei Puppen.
Also Gruselmuppets irgendwie.
Ja, Gruselmuppets passt super. Weil es ja witzig ist, weil dann steht dieser Tod quasi im Fahrstuhl vor ihm und er denkt, es ist halt wieder dieser Fake-Tod aus der Produktion und sagt dann, ja komm jetzt hier, Ben, ne, du bist das doch quasi, ne, macht dann so diesen Schleier auf, also beziehungsweise diese Kutte, die der Tod da trägt und dann sieht er halt diese drei Geister hinter dem Gerippe.
Ja, genau.
Das sieht super aus.
Ja. Genau, ich glaube, das hätte man mit Spezialeffekten in der Zeit bei weitem nicht so gut hinbekommen. Das würde auch beschissen aussehen heutzutage, aber diese Puppen, die sehen super aus noch.
Ja, richtig. Er hat ja auch durch die Geister ja dann einmal, ja gut, wo es herkommt, ne, seine Kindheit, das Elternhaus, das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder, dann später, wie er sich in seinem Umfeld zu verhalten hat und so Beziehungen geopfert hat und alles dem untergeordnet hat und dann auch gezeigt bekommen hat, wie es endet halt, ne, so weiß er, der einsame, verbitterte alte Mann. Ne?
Mhm, genau.
Und dann unerwartet kommt Bobcat zurück.
Ne? Ja, der begrüßt ihn ja sehr herzlich.
Ja.
Mit der Knarre.
Mit der Knarre, und er ist einfach, Bobcat ist gefrustet halt durch das alles, was ihm passiert ist, und er hat jetzt die Schnauze voll und er will sich rächen, und diese ganze Szene ist schon echt irre, wenn er auf ihn schießt, der einfach nur so, weißt du, sich hinter Tischen versteckt, hinter Preisen, ne, und er schießt einfach auf ihn und erzählt ihm nochmal so währenddessen sein ganzes Leid, sie haben mich entlassen, und meine, weil alles natürlich jetzt ein bisschen sehr melodramatisch, ne.
Ja, ist alles sehr dick aufgetragen jetzt hier auch, ja.
Dann hat mich meine Frau verlassen, die hat die Kinder mitgenommen, mein Vermieter hat mich rausgeschmissen und, mein Hund hat die Katze gebissen, und dann hat mein Auto und die Katze den Hund überfahren und so. Also schon ein bisschen sehr dick.
Ja, das wirkte extrem dick aufgetragen, weil das für mich auch nie so wirkt, als wären da jetzt mehrere Tage im Film vergangen. Das wirkt wie alles an einem Tag passiert, weißt du?
Ja, darüber reden die beiden ja. Ja. Die reden da ja. Er sagt ja, also es muss an einem Tag sein, weil der gute Bobcat sagt ja auch, ich hatte einen beschissenen Tag. Und darauf erwidert ja Murray auch, er will gar nicht wissen, was ich für einen beschissenen Tag hatte.
Ja, genau, korrekt.
So. Also die besprechen das ja genau so. Ne? Und dieses Rauslaufen von ihm dann und versuchen, während er die ganze Zeit auf ihn schießt, das ist schon total urig. Das ist auch so ein Ding, was mir passiert, da schießt einer auf mich und ich warte, bis der Fahrstuhl kommt.
Ja, das ist immer die beste Idee, ja.
Ja, aber auch inklusive des Mehrfachdrückens auf den Knopf, weil wir wissen alle, dann kommt das schneller.
Das ist wie bei der Ampel. Also ja, wenn man da 10-mal drauf drückt, da gibt es immer dieselben Kandidaten, dann geht das natürlich schneller. Und das ist immer so dieselbe Szene, wenn man dann sagt, das bringt auch nichts. Und genau in dem Moment springt die Ampel dann auf grün. Ja, siehste, hat's doch was gebracht.
Ja, ich bin da total überzeugt von, dass das so funktioniert. Wie geil er auch, aber da war ich ein bisschen stolz auf ihn, dass er nicht mal versucht hat, die Treppe zu gehen, sondern dass er wirklich auf den Fahrstuhl gewartet hat. Und da in dem Fahrstuhl, da entkommst du, der kommt ja auch auf den letzten Drücker quasi, und da kannst du schon, da entkommst du einem Amokläufer in den Fahrstuhl und dann steht der Tod vor dir.
Genau, ja, diesmal der Richtige, also nicht nur der im Pelzkostüm.
Diesmal der Richtige. Da habe ich mir gesagt, das ist das beste Beispiel vom Regen in die Traufe gekommen. Und dann haben wir ja noch diese letzte sehr harte Szene, ne, was so aus den Leuten halt wird. Ne? Also auch mit dem Sohn seiner Assistentin und Pipapo und diese Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, mit seiner Beerdigung halt. Ne? Und die hat mich damals wirklich echt verstört, weil dieser Moment, wenn er dann da, er denkt erst, sein Bruder liegt im Sarg, und dann sieht er aber, dass sein Bruder mit seiner Frau da steht, sonst keiner, nur der Priester noch, und sagt, wer liegt in dem Sarg, wer liegt da drin, das ist meine Beerdigung, und dann, ich lebe doch noch, und dann, wenn dieser Sarg ins Feuer fährt und er versucht, ihn zurückzuziehen und helft mir doch, ich will leben, und es dann im Sarg ihn dann reinschaltet, und ich frage mich immer, wie sie diesen Effekt gemacht haben, dass die Füße brennen. Weißt du, wenn die Kamera ist für so hinter seinem Kopf und so. Und
ja, ich denke, das war ein Stuntman. Und das sah auch nicht so nach dem Feuer aus, wie es draußen gelodert hat. Das sah eher aus, als wäre da irgendwie so ein bisschen Gas drunter. Der Effekt wirkt sehr gut. Und das, ich weiß nicht, es gibt auch so eine beklemmende Stimmung, wenn man sich selber vorstellt, man liegt in so einem Sarg und guckt sich zu, wie unten die Füße anfangen zu brennen. Das ist schon krass. Eine
Horrorvorstellung.
Ja,
oder?
Total.
Totale Horrorvorstellung. Ja. Ist auch sehr geil von ihm gespielt gewesen, ne? Obwohl ich es immer so ein bisschen, weil die Kamera ist halt oben da, wo der Sargdeckel war, also kann er nicht wirklich mit den Händen an den Sargdeckel schlagen, sondern muss so wie so seine Fäuste vor seinem Gesicht so halten, dass er diesen Effekt halt haben.
Ja, genau.
Das wirkt dann so ein bisschen, naja gut, es passt, aber weil es ja auch nur eine Traumsequenz ist. Und die geht ja dann über, dass er zurückkommt, dass er quasi aus dem Fahrstuhl rauskommt, noch am Schreien, ne? Eigentlich denkt er, er brennt, und dann kommt er aber raus und ist dann total happy, er ist total glücklich, weil er gemerkt hat, er lebt, ich lebe noch, und steht, was passiert dir, du drehst dich um und stehst vor einem Typen mit einer Knarre.
Ja, genau.
Das ist beides so großartig, dass er vor dem Typen mit der Knarre es schafft in den Fahrstuhl und dann der Tod vor ihm steht.
Genau. Ne?
Und dass er dann quasi dem Tod entkommt und wieder vor dem Typen mit der Knarre steht.
Ja, vor allem dem Tod auch wirklich erstmal ins Auge guckt. Das soll das ja auch symbolisieren. Ja.
Aber dann habe ich mich wirklich bei dieser Szene, ich liebe diese Szene, wenn er so total euphorisch dann ist und Bobcat erzählt, Mensch, ist alles so super, ich lebe und ich weiß das jetzt zu schätzen, und hey, bei dir, das kriegen wir auch wieder hin, und der sichtlich irritiert ist von dem, was da passiert. Also, dass er sogar zwischendurch sagt, tun Sie mir nichts.
Ja,
so,
ja, genau. Ne? Spiele großartig an der Stelle, ja. Ich lag total drüber, aber super, ja.
Ja, er wirft ihn ja quasi an die Wand und dann macht er hier so, hier weißt du, so am Bäuchlein küssen, ne?
Ja, ja, genau.
Das mache ich jetzt nur noch. Und geil, ja. Du siehst förmlich, wie unangenehm das dem guten Bobcat ist.
Total, ja.
Aber das ist so Murray, das ist wirklich so Murray at the best halt, diese Szene. Und er rekrutiert ihn dann ja auch, sagt dann hier, du bist wieder eingestellt zum doppelten, dreifachen Lohn und du wirst hier Stellvertreter, aber du musst mir jetzt helfen. Und er will quasi ja jetzt die Weihnachtsbotschaft überbringen und ja, im Prinzip sich seinen Fehlern stellen und bei dieser Show quasi auftreten und so ein bisschen sagen, was er gelernt hat halten und seine Fehler wieder gut machen. Ne?
Ja, genau.
Und
ja, das der gute lernt er ja auch relativ schnell dann.
Ja, richtig. Und das wird ja landesweit übertragen und da ist es genau halt der Zeitpunkt, wo er dann halt auch so ein bisschen beichtet, ne, wie er so sein, ne, was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat und ähnlich, was sein Chef vorher zu ihm gesagt hat, ne?
Ja. Ich fand also auch die Szene krass aus der Zukunft, weil wir sehen ja nicht nur ihn selbst bei der Beerdigung, sondern auch eben dieses kleine Kind, das in der Psychiatrie gelandet ist, deswegen.
Oh. Das ist ja das Kind seiner Assistentin,
ja, ja,
ne?
Genau. Das heißt, genau. Er hat es jetzt hier in der Hand, dem Kind an der Stelle in der Gegenwart zu helfen auch. Und das wird uns ja hier genau damit vor Augen geführt. Also er hat es selbst in der Hand. Auch als schlechter Mensch kann man gute Dinge bewirken.
Genau, richtig. Und er lernt halt, dass also seine Handlungen Konsequenzen haben. Ne?
Korrekt, und, ja.
Also mehr als nur dieses, mir ist alles scheißegal und so, oder es geht mir nur um mich, aber wie direkt oder indirekt die auf andere Auswirkungen haben.
Ja, vor allem auch diese Szene mit diesem Bettler, der da wirklich verstorben in dieser Kanalisation sitzt, dieses arme Schwein. Ja. Diese Szene wirkt ja noch viel gruseliger, weil der sitzt ja nicht einfach nur da tot, sondern der grinst ja auch noch wie ein Honigkuchenpferd, so tiefgefroren. Ja. Und das ist ja noch eine krasse Szene. Ja.
Ja, ja, total. Ja, ja, klar. Klar. Und auch, dass er ihn dann so ein bisschen fast anschreit. Ja, aber bist du nicht reingegangen oder so? Ne? Also das ist ja auch so ein Ausdruck von Hilflosigkeit, die er da hat.
Ja, genau. Ne?
Aber auf jeden Fall ist dann dann covert er ja quasi oder holt sich dann, geht dann quasi selbst auf Sendung in dieser Show und beichtet dann quasi und gelobt Läuterung und Besserung und Bobcat unterstützt das dadurch, dass er dass er jetzt seine Knarre für etwas Gutes nutzt und damit quasi die Leute in der Regie halt so unter Kontrolle halt hält, inklusive auch des sehr schleimigen Regisseurs, den wir vorher schon kennengelernt haben, den bindet er erstmal so an so einem Stuhl fest oder unter einem Nistelzweig.
Ja, ja, genau.
Sehr zum Freude unserer doch sehr gebeutelten Mitarbeiterinnen, die wir vorhin schon erwähnt haben, ne? Weil unter einem Nistelzweig, da küsst sich's besonders gut.
Ja, genau. Ja, aber das ist ja nicht nur küssen, also der möchte das ja offenbar auch gar nicht so richtig und sie fällt ja regelrecht über ihn her, ja.
Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr smart fand ich die Szene auch, wenn Murray dann halt noch so bei der Crew ist. Da sehen wir übrigens auch im Hintergrund Jamie Farr, möchte ich nochmal erwähnen. Also Mash Klinger aus Mash. Mash Klinger. Jamie Farr ist Max Klinger aus Mash.
Ja, genau. Ja.
Ganz große Serie, ganz große Rolle, ganz großer Typ. Der wurde uns am Anfang auch in einem dieser Fake-Trailer gezeigt. Und ganz großartig. Und da ist ja auch diese Szene, wo Bill Murray das mit dem Nistelzweig erzählt. Und da steht ja dann diese Tänzerin da, ne? Und das ist schon sehr, weißt du, das ist schon sehr der Leading Man, weißt du, sie zieht ihn dann so ran mit der Krawatte und die küssen sich da unter dem Nistelzweig und so. Da dachte ich so, als ich das vorhin wieder gesehen habe, dachte ich so, Chapeau, Mr. Murray, Chapeau.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber wir haben ja gar nicht über den zweiten Geist gesprochen, diese Frau. Die haben ja irgendwie komplett übergangen. Da gibt es ja auch eine schöne Anmerkung noch. Und die quetscht ihm ja an einer Stelle so extrem in die Lippe. Und das soll wohl tatsächlich bei ihm Hämatome und Schmerzen über mehrere Tage verursacht haben. Und so mussten die Dreharbeiten sogar unterbrochen werden.
Ja, ist krass, ne?
Ja, krass.
Das ist echt total krass. Überleg mal, was das auch kosten wird, wenn du so eine Produktion auch nur mal so ein paar Tage anhältst. Ne?
Ja, ich habe mich gefragt, konnten die sich nicht ausstehen und die hat das extra festgemacht? Weil man als Darsteller, man versucht ja trotzdem, sich nicht gegenseitig zu verletzen oder so. Man hat ja in der Regel auch irgendwie so ein Gefühl dafür, aber dass sie so fest dazu quetscht, dass die Lippe so ramponiert ist, dass die Dreharbeiten mehrere Tage unterbrochen werden müssen, das ist schon krass, oder?
Ich habe schon gedacht, sie war schon froh, dass sie nicht diesen Weg runtergeschubst hat, wo ich vorhin gemeint habe, wo so aussieht, als hätte sie die Kontrolle verloren. In Wirklichkeit hat sie da wahrscheinlich gesagt, Bill, ich halte dich, mach dir keine Sorgen, mein Freund. Ja, aber das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Also ich mag auch sehr stark dieses Ende, wenn er dann im Prinzip so den Geist des Weihnachtens dann nochmal so für alle, ne, so für alle, also das nochmal so erklärt, was er gelernt hat und dass er jetzt ein anderer Mensch wird. Und dann ist ja auch Karen Allen ist ja auch da und er holt sie dann auch vor die Kamera und auch sehr charmant, wo er sagt, Welt, ne? Und er stellt sie ja quasi so den Leuten vor. Sie heißt ja, in dem Film heißt sie Claire, genau. Claire Phillips heißt sie, genau. Und dann sagt er, Welt, Claire, Claire, Welt.
Ja,
ja, das ist schon sehr schön. Und dann ist ja auch, wenn er denn den Leuten ein frohes Weihnachten wünscht, ist ja auch der kommt ja der kleine Junge an von der Assistentin halt von Elfie Woodard und nimmt so seine Hand und als er dann so sagt und ein frohes Weihnachten und dann sagt der Junge irgendwie zu ihm so und Gottes Segen auf euren Wegen oder irgendwie so ähnlich, ne? Also noch so ein Segensspruch.
Ja, genau.
Und dann hat er in dem Moment ja auch Tränen in den Augen, weil der Sohn halt, also der Junge plötzlich redet.
Ja, ist auch eine schöne Szene, ja, genau. Also der Film verbindet am Ende, also der Film ist teilweise echt drüber mit der Darstellung und auch enorm gruselig, finde ich den teilweise. Also wie gesagt, verschiedene Szenen haben wir ja angesprochen, wie diese arme Socke in dieser Kanalisation oder hier diese drei wirklich gut aussehenden Püppchen beim Tod im Bauch. Genau, und an sich hat der am Ende aber doch eine schöne Botschaft.
Ja, definitiv. Es ist halt diese Botschaft von Weihnachten. Es ist halt genau diese Botschaft, die diese Geschichte hat. Da ist du bist so ein verbitterter, karriereoptimierender Typ und dich interessiert alles andere nichts außer dich selbst und dann versuchst du noch so aus Weihnachten Kapital zu schlagen und so und dann wird dir quasi so ein bisschen die Fehler deines Lebens so ein bisschen aufgezeigt. Und vor allen Dingen, das ist ja eigentlich das Schöne an dieser Geschichte, auch an dieser Originalgeschichte von Charles Dickens, ist ja dieses, dass so, wie es dazu kam, wie es ist und was draus wird.
Mhm. Ja.
Das ist ja das Tolle auch. Deshalb ist das ja auch so eine zeitlose Geschichte und so oft adaptiert worden. Ja.
Welche Adaption gefällt dir am besten? Oder wie viele kennst du?
Doctor Who. Die von Doctor Who mit Matt Smith, mit den Haien im Himmel.
Ah, okay, ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Ich persönlich bin ja eh so ein Puppenfan und ich finde auch die Geschichte hier mit den Muppets, die finde ich auch super gemacht. Nein.
Also auch die auch. Ich mag die Muppet-Weihnachtsgeschichte. Ich mag natürlich den Film, liebe ich auch. Klar, und die Grundzüge dieser Story hat es auch beim Elften Doktor gegeben in einem Christmas-Special, wo es auch hingehört. Und das ist mein Lieblings-Christmas-Special von Doctor Who.
Cool.
Und da ist der Doktor natürlich, der Geist der Vergangenheit.
Ah, okay, ja, werde ich mal gucken müssen demnächst noch.
Aber ganz ehrlich, kannst du dir da eine bessere Figur dafür vorstellen, als jemand wie der Doktor?
Nee, perfekt besetzt eigentlich. Ja, so. Ja.
Ist super, wie er mit der TARDIS, genau, er ist einfach die musst du wirklich unbedingt mal gucken, die ist ganz, ganz großartig. Die ist von 2010 und war das erste Christmas Special von Matt Smith.
Ja gut,
gehört.
Das sollte dann bald kommen, ich bin in der sechsten Staffel irgendwo, dann sollte das auch zeitnah kommen.
Das müsste da schon gewesen sein. Das müsste da schon, okay. Das gehört nicht zur fünften Staffel, sondern die Weihnachtsfolge ist ja immer die erste Folge der nächsten Season. Das müsste dann die erste Folge das ist auf jeden Fall vor dem Astronauten-Zweiteiler in der sechsten Staffel.
Ach, okay, dann hat vielleicht mein Player die auch einfach übersprungen. Dann muss ich mal die Reihenfolge überprüfen. Ja.
Guck die mal, glaub mir, der Doktor ist da das perfekt für diese Geschichte.
Okay, wirklich. Ja, sehr cool.
Nee, aber die ist halt wirklich super und bei dem Film auch. Was man noch sagen kann, danach geht es ja in diesen geht's ja dann in diesen Song über, den alle singen, ne? Und im Abspann haben wir ja noch Bill Murray, der auch noch ein bisschen anders, und das fand ich auch so großartig, mit dem Publikum spricht, ne?
Genau, ne? Ja,
er
schön.
Geht ja dann hin und sagt ja dann im Original, sagt er Feed Me Seymour, was eine Anspielung ist auf den kleinen Horrorladen, ne? Da hat er das auch gesagt. und dann spricht er ja mit dem Publikum, während der Song gesungen wird, ne? Hey, und jetzt nur die Männer. Die richtigen Männer. Jetzt erstmal die richtigen Männer, ne? Und jetzt die Frauen. Lieber erstmal die richtigen Frauen. Und jetzt die rechte Seite des Kinos. Die linke Seite des Kinos. Und jetzt du Typ, du hast die ganze Zeit gequatscht in der Vorführung. Ich frage mich, ob das so ein bisschen improvisiert gewesen ist, weil
das kann ich mir gut vorstellen. Sehr cool. Ja. Aber es gibt ja auch viele Anspielungen innerhalb des Films, auf die man auch gar nicht so alle so eingehen kann, weil vieles auch gar nicht hierzulande so bekannt ist. Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist eben dieser kleine Golfball, den er aus seinem Mund zieht. Und du kennst ja vielleicht den Film auch mit ihm Caddycheck und darauf soll das auch ein Hinweis sein.
Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, natürlich, klar, Caddycheck, klar. Hast du den Hund erkannt, der bei der Familie, bei seinem Bruder wohnt?
El Bundy, oder?
Ja, ist Buck aus eine schrecklich nette Familie.
Ja, genau.
Also ist derselbe Hund.
Ja, genau.
Zumindest. Also, ich weiß gar nicht, ob der Buck hieß, aber ist auf jeden Fall derselbe Hund.
Ja, ich glaube, wir haben dieselben Trivia-Einträge gelesen in der Vorbereitung.
Es kommt davon, wenn man Wikipedia nutzt.
Ja, das kommt auch davon, wenn man erst gestern Abend gefragt wird, ob man das machen will. Ja.
Ich hätte es auch die Nacht noch gemacht, hätte ich rechtzeitig geguckt. Nein, das stimmt. Nein, es ist einfach ein schöner Weihnachtsfilm, der, finde ich, den man in dieser Zeit und so jetzt vielleicht auch nochmal gut gucken kann, der einfach auch eine schöne Weihnachtsgeschichte zeigt, allerdings tatsächlich ein paar Gruselelemente beinhaltet, aber so diese ganze Botschaft, mal so zur Ruhe zu kommen, so auf sein Leben zurückzugucken, wo man herkommt, was man so gemacht hat, wo man ist und wo man vielleicht mal sein möchte, finde ich, passt sehr schön in diese Zeit. Und gerade das ist in diesem Film durchaus sehr, sehr spektakulär umgesetzt halt, ne? Und gerade auch, wenn du jemanden wie Bill Murray als Hauptdarsteller hast und wenn der Film anfängt mit einer Szene mit Lee Majors, was willst du mehr?
Grandios dargestellt. Aber ja, klar, der Film passt auch heute sehr gut rein, denn viele aktuelle Menschen, die ein bisschen schräg denken, sollten sich auch mal vor Augen führen, welche Handlungen oder welche Konsequenzen ihre Handlungen aktuell vielleicht haben könnten.
Ach, du meinst, dass wenn Menschen jetzt Fehler machen, dass das in 14 Tagen Konsequenzen haben könnte?
Ah, wer weiß. Ja. Ich finde das ja sowieso ein bisschen absurd. Also mal ganz kurz einen kleinen politischen Aspekt einzubringen. Man hat jetzt einen Lockdown ab Mittwoch, soweit nach den aktuellen Informationen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr fragwürdig. Eigentlich hätte man den ab morgen machen müssen, denn jetzt laufen alle natürlich in den 2 Tagen auf einmal in die Städte.
Ja, natürlich, es wird so kommen. Ich habe vorhin schon GIFs aus Game of Thrones getwittert. Ne? Einmal die Battle of the Bastards, ne, wo die alle gedrängt zusammen sind und nach Luft schnappen, ne, weil sie drohen zu ersticken. Und die Szene, wo auch aus Battle of the Bastards, wo Jon Snow vor der herangehenden Armee steht und das Schwert zieht und eine große Armee auf ihn zurennt, da hat gesagt, so werden sich die Leute im Einzelhandel die nächsten 2 Tage führen.
Ja, genau. Nicht nur die Leute im Einzelhandel, die dort arbeiten, das sind nämlich die armen Schweine, die das Ganze jetzt ausbaden müssen. Und liebe Grüße und ihr macht das alle super. Ja. Die ganzen Leute, die jetzt dahin laufen und da muss nur einer krank sein und ich will die Infektionszahlen in 2 Wochen jetzt gar nicht wissen.
Ja, also man kann sagen, das hat sogar einen sehr aktuellen Bezug.
Ja.
Tatsächlich. Ja, dann können wir nochmal erklären, was exponentielles Wachstum ist, aber das können wir an anderer Stelle
einfach. Das machen wir in 2 Wochen dann, ja. Dann machen wir ein Resümee.
Genau, dann werden wir gemeinsam uns die RKI-Zahlen auf dem Dashboard ansehen und sagen, was war denn da am 14. und 15.12. so los?
Genau. Es ist einfach so traurig, man muss drüber lachen und es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist einfach trostlos. Ja.
Bleibt zu Hause und hört Podcasts, denn im Moment, da macht ihr was Vernünftiges, weil ihr bringt euch und andere nicht im Moment in Gefahr. Und wir produzieren fleißig Podcasts, vor allen Dingen der gute Kai beim Retrocast.
Ja, du wirst demnächst auch nochmal zu hören sein.
Der tut im Moment viel, dass ihr eigentlich jeden Tag mindestens eine Folge hören könnt. Und ansonsten kann man ja echt nur sagen, guckt ruhig diesen Film, guckt ruhig Weihnachtsfilm. Ich glaube, ein bisschen Positives und ein bisschen was Vertrautes, Heimliches, Heimeliges, das können wir im Moment alle ganz gut gebrauchen. Ich muss noch an den Satz denken, den du mal gesagt hast, als ich bei dir gewesen bin, wo wir auch über Zocken an Weihnachten gesprochen haben, wo du gesagt hast, man spürt förmlich die Heizung im Rücken.
Ja, weißt du? Das sollte man.
So früher als Kind, ja. Und jetzt könnte man auch die Heizung im Rücken spüren, zu Hause bleiben und einen schönen Podcast hören und vielleicht auch noch ein schönes Filmchen dazu gucken. Oder danach. Oder besser davor eigentlich. Aber egal.
Genau, schaut alle möglichen Weihnachtsfilme. Schöne Bescherung hier, die Geister, die ich rief. Natürlich auch, was ansonsten so an Weihnachten immer läuft. Stirb langsam. Genau. Ja, die bekanntesten Weihnachtsfilme.
Können wir ganz kurz, Ja, da können wir ganz, ganz kurz noch drüber reden. Gibt es so Empfehlungen, wo du sagst, das sind so deine Must-Haves an Weihnachtsfilmen, die man geguckt haben sollte?
Also die Schöne Bescherung finde ich sehr gut. Die Muppets Weihnachtsgeschichte, die gehört bei mir auch immer so ein bisschen dazu, weil die einfach so ein bisschen niedlich ist im Vergleich zu der Variante, die wir heute besprochen haben. Aber die Disneys Weihnachtsgeschichte, die finde ich sehr schön. Also ich mag auch so Animationsfilme und auch der Polarexpress und natürlich auch das. Ja klar, die Klassiker, Kevin allein zu Hause, obwohl die kann ich mir aber nur alle 2 Jahre geben, ansonsten nerven die mich auch ein bisschen, aber ja, das sind nur meine Empfehlungen.
Also Kevin allein zu Hause habe ich mir schon gegeben, tatsächlich. Hast du dich auch immer in dem Film gefragt, warum sie das Haus komplett weihnachtlich geschmückt haben, wenn sie dann doch wegfahren wollten über Weihnachten?
Ja, und wie resistent sind diese Einbrecher gegen alle möglichen körperlichen Schäden?
Ich habe folgende Theorie. Die Frage ist doch, der Vater der Familie, womit verdient er das Geld, um mit 10 Kindern ne, über Weihnachten wegfahren zu können und trotzdem dieses Haus so weihnachtlich zu hinterlassen? Hausverteidigungssysteme. Und das Kind ist nicht, und Kevin ist eine Waffe, die dagelassen wurde.
Ah, okay, ja, interessante Perspektive.
Ich vermute, dass das der wahre Grund dahinter ist.
Aus dieser Perspektive müsste man den Film mal gucken und dann genau aus dieser Perspektive auch besprechen.
Und jetzt schicken wir eine Waffe nach New York.
Genau.
Nein, ich glaube, dass die Antwort wird wahrscheinlich sein, das Haus muss trotzdem weihnachtlich so geschmückt sein, damit Einbrecher nicht denken, dass keiner da ist.
Das möglich. Ja, das kann sein. Aber das klappt ja auch nicht so richtig. Offenbar ist auch die gesamte Nachbarschaft dort in Urlaub.
Ist auch ein Punkt, ne? Weil das, was die da abziehen teilweise, ne? Das reagiert keiner. Ne?
Genau.
Ja, bei mir ist es aber auch so. Also der Film, klar, auch, ja gut, Kevin, die Kevin-Filme, also eigentlich mehr der erste tatsächlich, ich mag den zweiten auch, aber eigentlich Kevin allein zu Hause reicht schon eigentlich. Ne? Und natürlich Stirb langsam 1 und 2 aus Action-Nostalgie-Gründen. Ne? Aber auch nur, weil uns ein bisschen eigen, ja gut, sie spielen halt an Weihnachten, ne?
Ja, genau, sie spielen immer wieder zu Weihnachten und deswegen läuft der auch meistens. Also der lief auch bei uns schon in der Kindheit, also als wir so 13, 14 waren, schon immer im Weihnachtsprogramm.
Ja, das gehörte einfach dazu, weißt du, es wird einem ja auch so gesagt halt, ne, dass das sind so die Sachen, die man so guckt, das sind ja auch die Sachen, du erinnerst dich sicher noch an dieses lineare Fernsehen, was wir früher gemacht haben.
Ja, natürlich, ja.
Genau, und da wurde uns das ja auch immer suggeriert, dass diese Filme einfach zum Feste dazugehören halt, ne? Was ich tatsächlich nie so geguckt habe, und ich weiß nicht, ob ich damit eine Bildungslücke habe, sind diese Märchenfilme, weißt du,
da bin ich 100% bei dir, die finde ich auch total nervig, also wenn ich die im Fernsehen sehe, und ich entschuldige mich dafür, andere Leute lieben die und das ist auch völlig legitim, aber ich schalte direkt weiter.
Ja, ich habe die, also die sind sicher sehr, sehr schön und also so aus nostalgischer Sicht auch, wie vieles man damit aufgewachsen ist, aber ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht mehr mit reinkommen, sage ich jetzt und dann gucke ich den und heul wahrscheinlich wie ein Schlosshund.
Ja, das sind auch so diese.
Attila, als er seine Mutter wieder traf.
Ja, das sind auch so Filme, die meistens bei meinem Opa oder Oma liefen. Und auch so Filme wie Der kleine Lord. Und das sind alles Filme, die ich nur schwer ertrage. Also irgendwie, ich habe da überhaupt keine Geduld für mir, die Filme anzugucken.
Den habe ich auch, glaube ich, nie gesehen, den kleinen Lord. Ne? Das habe ich wirklich, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich. Momentan kann man ja auf einzelnen Streamingdiensten, da gibt es ja mittlerweile Playlists auch mit Weihnachtsfilmen, ne? Dann wird jetzt nochmal, wie gesagt, Schöne Bescherung wird auf jeden Fall nochmal geguckt, der muss nochmal geguckt werden. Ich suche immer noch diesen Ernest feiert Weihnachtsfilm, kennst du noch den Komiker, diese Ernest-Filme, die es in den 80ern und frühen 90ern gab, auch so ein Typ, das heißt, die Rolle war halt Ernest.
Es so ein bisschen, dämmert so ein kleines Typ. Bisschen, ja.
Ja, der ist so, hat auch so ein merkwürdiges Gesicht, so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, so ein Jim Carrey vor Jim Carrey irgendwie so ein bisschen. Und der hat auch immer so einen trotteligen Typen gespielt, der hieß halt Ernest und so Jim Warney. Ich glaube, Jim Warney hieß der Schauspieler, deshalb auch Jim Carrey. Wahrscheinlich bin ich deshalb immer drauf gekommen. Jim, und wenn du die Cover siehst von diesen Filmen von Jim Warney, die wirst du kennen.
Ja, ich sehe es gerade nebenbei.
Weißt du, hast du die wahrscheinlich mal in Videotheken irgendwo im Regal stehen sehen?
Oder so, ja, ich sehe es gerade, ja.
Und da gibt es auch so einen Weihnachtsfilm, den möchte ich mal wieder sehen, aber den findet man irgendwie, habe ich den nirgendwo gefunden wieder. Sowas, aber ansonsten.
Ernest Saves the Christmas heißt der Film.
Genau, ja. Genau. Save the Christmas. Muss auch schon so End-80er oder so gewesen sein.
88 steht hier dabei, ja.
Ja, also im selben Jahr wie die Geister, die ich rief.
Ja, interessant.
Ja, der ist, ja, der das war so eine Kultfigur in Amerika überwiegend. Ich glaube, der hat Werbespots mal gedreht in den frühen 80ern mit dieser Figur und dann wurden daraus Filme. Und dann hat er bis in die 90er Jahre diese Filme gemacht. Bei uns waren die nie so groß, aber so ein, zwei von denen sind auch schon ein bisschen regelmäßig gelaufen. Na, irgendwie gibt es da was im Feriencamp oder so. Der Jim Warney ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre tot. Der ist auch relativ früh gestorben.
Oh, okay.
Aber irgendwie ist mir der so hängen geblieben, dass ich diesen Weihnachtsfilm damals ganz gut fand. Aber ja, das ist so manchmal der Umkehrschluss heute bei den Streamern. Man kriegt auch nicht alles so richtig. Ne? So,
ja, das ist so. Gezeigt. Aber es ist halt die Frage, sind die Filme so gut? Ich weiß, hab den vielleicht mal gesehen, aber ich glaube, die sind inzwischen vermutlich auch schwer zu ertragen. Ansonsten würden die laufen.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht, auch nicht bei allem so, aber wahrscheinlich ist das auch etwas, wo du recht hast, wo ich sage, das sollte lieber eine positive Erinnerung an früher sein, als vielleicht jetzt nochmal neu geguckt
zu haben. Ne? Ah ja. Aber gut, wir haben jetzt eben viele Weihnachtsfilme erwähnt, die wir nicht so mögen und ich hoffe, du bekommst aus Südafrika keinen Shitstorm, deswegen.
Ja, das können wir kurz erklären. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir, also laut unserem Podcast-Anbieter, dass wir Hörer in nicht unwesentlicher Zahl in Südafrika haben.
Ja, genau.
Wir beide. Ne?
Ja, ich hoffe, das ist nicht die südafrikanische Mafia oder so, die uns irgendwie demnächst besucht.
Also nach einer E-Mail, die ich bekommen habe, bin ich Nummer 112 in einer Kategorie TV und Film in Südafrika. Das glaube ich.
Spannend.
Da bin ich, das ist jetzt das Neue, wo ich wahrscheinlich jetzt ganz viel Geld hinüberweisen muss, damit ich meine Hörerschaft da, die möchten mich nämlich mal sehen.
Ja, ich glaube, die kommen dich besuchen, wenn ich recht habe und es ist einfach die Mafia.
Ja. Du, mir hat ein südafrikanischer Podcast-Prinz hat mir geschrieben, dass er 1 Milliarde Euro für mich hat, ich muss aber ihm 100 Euro überweisen, damit er den Papierkram fertig macht.
Ja, ja, genau.
Glaubst du, das ist seriös, Kai?
Ah, das erinnert mich, mein Opa hat immer so Post bekommen. Also da, hier, bezahl 50 Euro, damit die Verwaltungskosten haben, damit du dieses Auto hier übersendet bekommen kannst, das du gewonnen hast. Ja, genau.
Das Auto übersendet bekommen ist super.
Ja.
Ja, ja. Aber ist auch geil, ein südafrikanischer Podcast-Prinz hat sich bei mir gemeldet.
Ja, ja.
Ja. In dem Sinne sagen wir auf die Art jetzt schon mal, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, schon mal von uns, ja, frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten auch von mir und ja, wir sprechen uns sicher bald wieder und ja, bis dann.
Sicher noch vor Weihnachten. Also macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.